Herzlich willkommen bei unserem Podcast Themen unserer Zeit. Mein Name ist Jannik und ich bin Geograf und Geoinformatiker.
Und mein Name ist Nico und ich bin Physiker und Softwareentwickler.
In jeder Folge stellen wir uns gegenseitig ein Thema vor.
Und der jeweils andere weiß nicht, worum es geht.
Viel Hallo Spaß. Jannik. Hallo Nico, ich freue mich drauf, was du heute bist du wieder dran, was du vorbereitet hast. Ich kann es kaum erwarten. Was ist es denn?
Ich bin gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast.
Wie immer.
Ich bin sehr gespannt, wo es heute hinführt. Mhm. Und zwar habe ich heute, beziehungsweise habe ich mich in der letzten Zeit so ein bisschen mit dem Thema Sterbehilfe auseinandergesetzt.
Oh, okay.
Was ja durchaus ein kontroverses Thema ist. Also, ja. Ich weiß nicht, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du
nachdenkst? Schweiz?
Das ist lustig, dass dir ausgerechnet die Schweiz in den Sinn kommt.
Weil? Warum?
Ja, das ist halt das, aber das ist tatsächlich bei mir auch so gewesen, weil das halt so früher das Land war, wo die Leute irgendwie dann haben Hilfe gesucht, wenn sie halt entsprechend in Deutschland nicht mehr weiterkamen mit ihren,
ja.
mit ihrem Wunsch, ihr Leben zu beenden. Tatsächlich ist die Schweiz immer noch relativ liberal, was das angeht. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile auch Länder, die da deutlich weiter gehen als die Schweiz.
Oh, okay.
Aber ich denke, da werden wir jetzt weitergehend drauf eingehen.
Ja, fang mal beim Anfang an. Und was geht's bei Sterbehilfe denn eigentlich so?
Ja, genau. Also vielleicht sollten wir erstmal so eine grundsätzliche Unterteilung vornehmen. Also es gibt ja verschiedene Arten von Sterbehilfe. Ne? Vielleicht gehen wir mal von der am wenigsten, in Anführungsstrichen, krassen Variante über zur in Anführungsstrichen krassesten und kontroversesten Variante. Also wir können erstmal anfangen mit der passiven Sterbehilfe und darüber wird ja in der Regel sehr wenig diskutiert, weil da sich eigentlich fast alle einig sind, vielleicht außer irgendwelche radikalen religiösen Personen, ist die passive Sterbehilfe. Und das bedeutet im Prinzip, dass einfach lebensverlängernde Maßnahmen unterlassen werden oder abgebrochen werden. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Menschen nur noch durch Maschinen am Leben sind oder zum Beispiel künstlich ernährt werden und so weiter, dass dann eben diese Maßnahmen unterbunden werden und die Person daher quasi eines natürlichen Todes stirbt. Also das ist quasi diese passive Sterbehilfe.
Da fällt mir, wenn ich passive Sterbehilfe hier so Maschine und am Leben lassen künstlich, da fällt mir immer ein, dieses Thema dieser, wie heißt es immer, so eine Vollmacht oder...
Genau, ja.
So, da braucht man doch eigentlich so ein Dokument, was sagt, dass man das nicht will, dass man nicht irgendwie an dieser Maschine gelassen will. Wie heißt das denn nochmal?
Es gibt ja keine Vorsorgevollmacht, sondern wie heißt das Ding nochmal? Patientenverfügung.
Genau, das war das Wort.
Da kann man eben dann, genau, Patientenverfügung, da kann man reinschreiben, was man eben möchte, dass man möchte, dass die Maschinen nicht mehr länger gelaufen werden oder auch, dass unter Umständen lebensrettende Maßnahmen unterlassen werden und so weiter. Das ist natürlich eine Sache, die eigentlich wahrscheinlich schon jeder haben sollte, egal welchen Alters, einfach damit die Sache geklärt ist und es auch den Angehörigen dann einfacher gemacht wird und diese Entscheidung eben nicht mehr ausdiskutiert werden muss, sondern dann von Anfang an klar ist, was der Wunsch ist.
Und wenn man das nicht hat, dann laufen die Maschinen dann automatisch weiter oder muss das der Arzt entscheiden, weißt du sowas?
Wenn die Maschinen, also wenn quasi diese Patientenverfügung nicht vorliegt, dann ist der Standardmodus erstmal, dass natürlich alles unternommen wird, das Leben zu retten und auch zu verlängern. Das heißt, natürlich ab einem gewissen Punkt werden dann die Angehörigen herbeigerufen, dann wird nochmal drüber gesprochen, wie das ist und dann versucht man halt irgendwie herauszufinden, was denn wahrscheinlich der Wunsch gewesen wäre des Patienten oder der Patientin und dann versucht man nach dem zu entscheiden, was da entsprechend drüber kommt. Aber das macht es natürlich unter Umständen sehr kompliziert, gerade für die Angehörigen, weil die ja vielleicht auch gar nicht wissen, was jetzt der explizite Wunsch gewesen wäre.
Ja,
also das ist, glaube ich, eine Sache, wo man auch nicht viel drüber diskutieren muss. Im Prinzip ist das, könnte man das auch umschreiben mit dem Sterben lassen, beziehungsweise das Sterben erlauben, sozusagen. Ne? Also das ist ja jetzt keine aktive, ist jetzt nichts, was aktiv dazu führt, dass jemand dann stirbt, sondern es ist, wie gesagt, wirklich nur das Unterlassen von aktiven Maßnahmen, die das Leben eben verlängern.
Ja, an der Stelle nochmal an alle Hörer und an mich selber, besorgt euch diese Patientenverfügung. Muss man, genau. Kann man auch selber ausfüllen, glaube ich. Gibt es im Internet
Formulare. Genau, kann man auch, da gibt es im Internet Formulare, die kann man sich runterladen, kann man ausfüllen und dann ist das auf jeden Fall schon mal geregelt. Genau, so, das wäre jetzt der am wenigsten kontroverse Teil, würde ich sagen.
Ja.
Dann geht es weiter zu der indirekten Sterbehilfe. Ich glaube, da ist auch nicht viel drüber zu diskutieren. Das ist im Prinzip die Gabe schmerzlindernder Mittel, die als Nebenwirkung das Leben verkürzen können. Also beispielsweise Opiate oder andere starke Schmerzmittel, die eben, wo man weiß, dass die für den Körper jetzt nicht so gesund sind und unter Umständen eben dazu führen, dass das Leben verkürzt wird. Ne? Und diese Medikamente sind in Deutschland auch erlaubt. Also das zu machen ist auch erlaubt. Wenn die Leidenslinderung im Vordergrund steht. Also wenn jetzt nicht im Vordergrund steht, dass der Patient oder die Patientin darin verstirbt, sondern dann, wenn es darum geht, die Schmerzen oder andere Beschwerden zu lindern, dann ist das auch ohne Probleme erlaubt.
Ja, das ist ja, wenn man unheilbar krank ist und so, wird das ja auch oft einfach gemacht. Das finde ich auch gut. Oder wenn man, sage ich mal, absehbar nicht mehr lange zu leben hat und unter schweren Schmerzen leidet, dann ist das ja absolut Standard inzwischen, würde ich sagen. Zum Glück.
Genau. So, und dann haben wir im Grunde genommen die erste Form der Sterbehilfe, die sozusagen eine gewisse aktive Beteiligung erfordert. Und zwar ist das jetzt erstmal die Beihilfe zur Selbsttötung beziehungsweise der assistierte Suizid. Mhm. Das bedeutet im Prinzip, dass der Arzt oder eine andere Person ein Medikament besorgt und organisiert, was dem Patienten oder der Patientin gegeben wird. Und diese Person nimmt das dann ein und dadurch kommt sie dann zu Tode. Das ist im Prinzip einfach nur der eigentliche Vorgang, der eigentliche Suizid findet durch die Person selber statt.
Und das heißt wie nochmal?
Das heißt Beihilfe zur Selbsttötung beziehungsweise assistierter Suizid.
Ah, okay, das ist nicht indirekt. Indirekt war das.
Indirekt ist das, was wir davor hatten, genau. Ja. Also, dass diese schmerzlindernden Mittel beispielsweise gegeben werden, die das Leben verkürzen können.
Aber bei dem assistierten Suizid muss man es halt noch selber machen. Da kriegt man dann halt die Giftkapsel oder was auch immer das ist, dann selber und kann die selber noch einnehmen, wenn man in der Lage ist, die noch einzunehmen, körperlich, und kann sich damit das Leben nehmen, was man nicht ohne dieses Medikament, dieses Gift hätte tun können.
Genau. Also im Prinzip ist es so, dass diese Art der Sterbehilfe ist eigentlich das, worüber man so häufig diskutiert hat, wo auch die Schweiz da eine Rolle gespielt hat. Also auch in der Schweiz ist das quasi erlaubt, aber es ist natürlich streng geregelt. Das heißt, es müssen Beratungen stattfinden beispielsweise, und unter diesen Umständen dürfen dann unter Umständen Angehörige oder Ärzte, je nach der Regelung in dem jeweiligen Land, dürfen dann diese Patienten dieses Medikament bekommen und selbstständig einnehmen. So.
Ja, okay.
Und in dem Fall ist es dann eben geregelt, dass die Personen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Medikament zur Verfügung steht, dass diese Personen eben nicht bestraft werden dafür und straflos bleiben sozusagen. Obwohl sie im Prinzip geholfen haben, dass diese Person sich umbringen kann. Und das war, das ist so, dass diese Form der Sterbehilfe in Deutschland lange Zeit verboten war und deswegen viele Menschen auch beispielsweise in die Schweiz gegangen sind, um das dort entsprechend durchführen zu lassen, beziehungsweise durchzuführen, weil sie es ja selber machen müssen. Und seit 2000, Moment, seit 2020 hat allerdings das Bundesverfassungsgericht entschieden, es gab dann eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass dieser assistierte Suizid auch in Deutschland möglich sein muss, weil das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch zur allgemeinen Persönlichkeitsfreiheit gehört und der Staat das nicht grundsätzlich verbieten darf. Und das Bundesverfassungsgericht hat nicht verboten, dass es dafür entsprechende Beratungspflichten und so weiter geben muss, also geben darf. Das heißt, das Gesetz im Prinzip sagen darf, das und das muss vorher passieren und dann passiert das entsprechend.
Ist das denn schon umgesetzt jetzt in Gesetzen?
Tatsächlich,
also gibt es diese Möglichkeit jetzt in Deutschland?
Tatsächlich ist es rechtlich noch nicht so 100% klar, also die Ampelkoalition hatte vor, da eine entsprechende Regelung zu treffen. Allerdings ist das dann im Sande verlaufen, wie so einiges am Ende der Ampel-Geschichte, sodass wir eigentlich jetzt immer noch in einer Situation sind, wo das quasi legal ist, dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass es grundsätzlich möglich sein sollte. Dementsprechend ist die Gefahr relativ klein, dass Leute da wirklich für am Ende verurteilt werden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem noch so, dass es mit gewissen Risiken verbunden ist. Und das ist halt so ein Punkt, wo eben da in Deutschland noch eine Besserung
erforderlich ist. Das ist halt eine Unsicherheit. Also zum einen gibt es halt auch irgendwie keine Sicherheit, wie der Ablauf jetzt ist. Also steht aktuell ja noch nicht fest, muss ich mich viermal beraten lassen oder zweimal bei welchem Arzt, bevor ich das machen kann. Auch für die Ärzte eher schwierig, das dann überhaupt zu machen. Gibt es denn Leute, die das in Deutschland bei irgendwelchen Ärzten, gibt es das irgendwo? Kann man das irgendwo hingehen? Keine Ahnung, nach Köln, München, Dortmund, was weiß ich, und sagen, hier, da gibt es Ärzte, die machen sowas. Weißt du das? Ob das in Deutschland quasi praktiziert wird schon?
Da weiß ich jetzt so im Detail nicht. Aber also der Punkt ist, in Deutschland ist es halt vor allen Dingen so, seit 2015 gibt es ein Gesetz. Und dieses Gesetz sagt, dass die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, dass die nicht erlaubt ist. Der Punkt ist jetzt, dass diese geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, also das ist eigentlich das, worum es sich die ganze Zeit dreht, das bedeutet im Prinzip, dass Ärzte das nicht dürfen. Weil das im Prinzip als geschäftsmäßig angesehen auswendig werden könnte, weil die das ja im Rahmen ihres Berufes machen.
So. Und die kriegen Geld dafür. Ich meine, das ist ja dann Geschäft.
Und die kriegen Geld dafür, ja, ja. Genau. Das heißt, was in Deutschland theoretisch möglich ist, ist, dass Angehörige über einen Arzt sich ein Medikament verschreiben lassen, dieses Medikament aus der Apotheke holen und dann dieses Medikament dem Patienten geben. Und das ist theoretisch möglich bei jedem Arzt. Aber die Ärzte sind nicht verpflichtet dazu, das zu machen. Und
ja, klar.
Weil das eben so ein Thema ist, wo die Ärzte wahrscheinlich auch nicht einer Meinung sind, dass man das unbedingt machen sollte. Ne? Das heißt, wenn jemand das machen will, müsste er erstmal hingehen, müsste einen Arzt finden, der bereit ist, das zu tun. Dann müsste ein Angehöriger gefunden werden, der bereit ist dazu, dieses Medikament aus der Apotheke zu holen und dem Angehörigen zu geben. So, und das ist natürlich auch wieder eine Hürde, ne? Und dadurch sieht man eben, dass gerade, dass in Deutschland dieses Problem eben da ist, dass man nicht einfach zu einem Arzt gehen kann und sagen kann, ich habe das Bedürfnis, dies und jenes zu tun, und dann geht das seinen Weg, sondern es ist immer davon abhängig, dass man eben jemanden findet, der im privaten Bereich bereit ist, diesen Weg mitzugehen. Und das ist natürlich dann gerade für Angehörige vielleicht nicht unbedingt einfach.
Das auch, und zweitens, hat man ja das Gefühl so, wenn das jetzt einfach so ginge, ich habe einen Angehörigen, der geht zum Arzt und besorgt mir das, dann könnte das auch eben für missbräuchliche Dinge verwendet werden. Wenn, ne? Also es kann ja sein, keine Ahnung, ich will an dieses Medikament aus anderen Gründen ran, oder ich will unbedingt, oder irgendwer will einfach sich aus einer spontan, also es gibt ja nicht ohne Grund diese Gespräche vorher in der Schweiz. Es kann ja sein, dass man dann vielleicht vorschnell sich umbringen möchte oder so, das wäre jetzt meine Befürchtung, ich kenne mich aber auch nicht aus, oder dass jemand missbräuchlicherweise für einen anderen dieses Medikament angeblich erwerben will und das dann irgendwie für andere Zwecke verwenden möchte, das Medikament. Oder jemanden damit sogar umbringen will, der so einen Mord begehen soll, will oder sowas. Keine Ahnung, also ich stelle mir das.
Genau, also das ist halt alles ein bisschen schwierig, ne? Und es ist offensichtlich, dass es natürlich besser wäre, wenn da eine klare Regelung ist, wo man sagt, okay, Ärzte dürfen das jetzt, und Ärzten kann auch nicht mehr unterstellt werden, dass sie da irgendwie Geschäft mitmachen und das deswegen tun und eben auf diese Art und Weise da irgendwie Missbrauch getrieben wird. Ne?
Warum ist das so schlecht, dieses Geschäftmäßige? Ich meine, Ärzte verdienen ja, damit Ärzte keinen Anreiz haben,
genau,
aus Versehen zu verschreiben oder ja,
das
fürs
ist
Geld die,
das
zu viel.
Ist, das ist der offizielle Grund dafür. Der inoffizielle Grund heißt natürlich CDU, wie bei sehr vielen Themen, die auch jetzt wieder verhindern, dass da ein vernünftiges Gesetz auf den Weg gebracht wird, weil die natürlich da noch einen sehr starken christlichen Einschlag haben, und eigentlich alle Religionen haben ein sehr klares eine sehr klare Position dazu und sagen, dass das nicht gemacht werden sollte. Also die sind ja strikt dagegen, dass auf einem nicht natürlichen Wege ein Leben beendet wird, egal ob das von der Person selber also ausgeht oder von extern.
Und egal unter welchen Umständen, das ist ja schon wichtig. Ne? Also
genau.
Finde ich jetzt einen Unterschied, ob jemand, der irgendwie 20 ist und irgendwie krass krank ist, meinetwegen schwere Depressionen hat, sich umbringen möchte, oder jemand, der todkrank und meinetwegen auch noch alt ist, da kann man das wahrscheinlich auch aus CDU-Sicht eher verstehen, dass man dem das Leiden ersparen möchte oder der sich dieses vielleicht auch körperliche Leiden ersparen möchte. Ich will jetzt gar nicht kleinreden, dass Leute mit Depressionen nicht leiden, aber da kann man ja vielleicht aus christlicher Sicht sagen, da gibt es eine Perspektive, da gibt es Möglichkeiten, dass es besser wird. Und bei jemandem, der unheilbar krank ist, der an Krebs Schmerzen hat, da gibt es keine Perspektiven mehr. Also da kann man ja schon unterschiedliche Fälle machen.
Ja, genau. Also da werden wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen und das ein bisschen diskutieren, was das alles für Implikationen hat und so weiter. Mhm. Aber erstmal, das war jetzt ja quasi so der erste Punkt. Wir haben gesehen, wir haben schon ein bisschen mehr darüber diskutiert, weil es jetzt ein bisschen mehr in diese Richtung geht, wo es dann wirklich so ein bisschen kontrovers wird.
Mhm. Aber nochmal ganz kurz, zusammenfassend. In Deutschland gibt es seit 2015.
Also. Seit 2015 gibt es das Gesetz und 2020 gab es ein Urteil, wo nochmal das bestätigt wurde, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben vorhanden ist. Mhm. Und wenn es mich nicht ganz irrt, war das damals auch ein Urteil, wo es um einen Arzt ging, der das gemacht hat. Da bin ich mir aber gerade nicht so 100% sicher. Also ich will auch keinen Blödsinn erzählen, aber ich denke, dass es darum ging.
Also es muss selbstbestimmtes Sterben möglich sein. So, das war jetzt das Bundesverfassungsgericht. Das ist aber de facto in Deutschland aktuell nicht geregelt. Wie das denn
also überhaupt möglich sein könnte? Also es ist so geregelt, wie ich eben gesagt habe, seit 2015, dass dieses Geschäftsmäßige eben verboten ist. Und dieses Geschäftsmäßige ist aber nicht genau definiert. Das heißt, man wird als Arzt wahrscheinlich unter diesen Begriff des Geschäftsmäßigen fallen und deswegen ist es natürlich für Ärzte uninteressant, das zu machen, beziehungsweise viele Ärzte haben da Skrupel, das durchzuführen, weil es keine klare Regelung gibt. Und welcher Arzt begibt sich jetzt schon freiwillig mit einem Fuß ins Gefängnis, ne? Also das ist halt.
Aus meiner Sicht würde ich direkt sagen, ja, so wie in der Schweiz es damals irgendwie war oder gemacht wurde, war es eigentlich gut, dass man halt sagt, man hat so und so viele Gespräche und dann hat man feste Abläufe. Dann hat man ganz klare Regeln und in diesem engen Rahmen kann das dann ermöglicht werden. Und dann finde ich das auch gut so. Das wäre jetzt, sollte man in Deutschland wahrscheinlich dann auch so ähnlich aufziehen.
Also genau, die Schweiz sagt zum Beispiel, dass assistierter Suizid dann erlaubt ist, wenn kein selbstsüchtiges Motiv vorliegt. So. Und auf die Art und Weise haben sie im Prinzip dieses Geschäftsmäßige ja eingeklammert. Das weil wenn es nur darum gehen würde, dass man damit Geld verdienen will, dann wäre dieses Motiv der Selbstsucht gegeben und dementsprechend wäre es illegal. Also die haben es auf die Art und Weise quasi abgefrühstückt, dieses Problem.
Okay, also wir waren jetzt bei dem assistierten Suizid, wo man ja schon merkt, okay, das geht nicht überall und das geht auch nicht überall geregelt oder einfacher und da macht jedes Land wahrscheinlich auch so sein eigenes Ding.
Genau.
Da gibt es ja jetzt noch was du da noch drüber.
Genau, dann gibt es noch die in Anführungsstrichen krasseste Form der Sterbehilfe und zwar das ist die aktive Sterbehilfe. Und das bedeutet eben, dass, dass im Prinzip auf den Wunsch des Patienten ein Arzt oder eine andere Person ein Medikament verabreicht, was den Tod unmittelbar einleitet. Das heißt, dass quasi dieser Suizid nicht mehr vorhanden ist, sondern es quasi ein Tod ist, der von einer anderen Person hervorgerufen wurde. Und das ist in Deutschland und in den meisten anderen Ländern verboten. Tatsächlich ist es aber auch so, dass es dafür auch einen eigenen Straftatbestand gibt. Das ist Paragraph 216 Strafgesetzbuch, Tötung auf Verlangen. Und das ist so geregelt, dass das mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 5 Jahren bestraft wird. Das heißt, dass auch da schon ein deutlicher Unterschied vorgenommen wurde zu beispielsweise Totschlag oder Mord. Ne? Also da hat der Gesetzgeber schon damals, als das entsprechend formuliert wurde, berücksichtigt, dass das auf jeden Fall eine andere Handlung ist, als wenn jetzt jemand auf eine andere, also quasi ohne, dass die Person sterben wollte, umgebracht wird. Ne? Also im Prinzip Paragraph 216 StGB sagt, Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so wird er mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Und das bedeutet, dass auch wenn der Patient ausdrücklich sterben möchte, niemand aktiv eine Tötungshandlung vornehmen darf. Ja. Und die Tat auch dann rechtswidrig bleibt, wenn sie aus Mitleid geschieht. Und damit ist die aktive Sterbehilfe, weil das ist die eigentliche einzige Form von aktiver Sterbehilfe, die es eigentlich gibt, weil alles andere ist aus der Person, die sterben will, zwar durchaus aktiv, wenn es jetzt um den assistierten Suizid geht, aber aus externer Perspektive ist ja das die einzige Form des Aktiven, dass quasi etwas gemacht wird, wodurch die Person stirbt.
Ja, ja,
und das ist weiterhin verboten und strafbar. So, und
ja. Genau.
Und interessant daran ist, dass gerade diese Form der aktiven Sterbehilfe beispielsweise in der Schweiz auch verboten ist.
Ja.
Obwohl die Schweiz so gilt als sehr liberales Land in Bezug auf das. Aber tatsächlich ging es da immer nur um diesen assistierten Suizid und nie um die aktive Sterbehilfe. Jetzt ist es aber so, dass diese aktive Sterbehilfe in einigen Ländern tatsächlich erlaubt ist. Und zwar in den Niederlanden, schon seit 2002 beispielsweise.
Ja, okay.
Und das war damals auch interessanterweise nicht Thema, weil das war auf jeden Fall nach 2002, als diese ganze Schweiz-Geschichte war. Deswegen wundere ich mich, dass da die Niederlande nie, dass nie die Rede von den Niederlanden war.
Ja.
In Belgien auch beispielsweise. In Kanada seit 2016.
Okay, kann das andere Gründe haben? Zum Beispiel, dass man jetzt, wenn man nicht in dem Staatsbürger ist.
Das kann natürlich sein, dass das nur geht, wenn die Staatsbürger sind. Da weiß ich jetzt nicht genau, aber das könnte natürlich ein Grund sein dafür, dass das.
Oder vielleicht musst du da auch ewig lange irgendwelche Vortests machen, bis, also ist ja auch
genau,
richtig.
Genau, also du musst in den Niederlanden beispielsweise, musst du quasi erstmal als Voraussetzung haben, dass du unerträgliches und aussichtsloses Leiden hast, dass es ein freiwilliger, wohlerwogener Wunsch ist und dass es eine zweitärztliche Begutachtung gibt und dass das Ganze an der Kontrollkommission gemeldet wird. Mhm. Also da sind schon einige Hürden davor. Es ist jetzt nicht so, dass einfach zum Arzt und dann jetzt hier, gib mir die Spritze und dann ist die Sache erledigt, sondern da steckt schon ein bisschen was davor.
Also ich habe jetzt das Gefühl, diese aktive Sterbehilfe ist aber auch die absolute Ausnahme, oder? Weil im Regelfall, wenn jemand den Wunsch hat, ich würde sagen, in den meisten Fällen kann die Person sich vielleicht selber noch die Tablette geben.
Also genau, also im Grunde genommen, wir reden da, was es natürlich in beide Richtungen dafür sorgt, dass man da besonders drüber diskutieren kann. Wir reden da wirklich über sehr niedrige Fallzahlen.
Ja.
Also das sind, selbst in Ländern mit großen Bevölkerung, also mit einer sehr großen Bevölkerung, reden wir vielleicht von vierstelligen Zahlen, ne, die da im Jahr drunter fallen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich durchaus Menschen, die, und das sind gar nicht mal so wenige, wenn du zum Beispiel nicht mehr schlucken kannst, wird es schon schwierig, ja. Also wenn du bettlägerig bist, nicht mehr schlucken kannst, sondern künstlich ernährt wirst, was natürlich bei Leuten, die potenziell diese Idee haben könnten, jetzt nicht selten vorkommt, dann können die halt selber nichts mehr, ne? Und also im Prinzip sind gerade Leute, denen es sehr schlecht geht, quasi in dieser Situation ausweglos gefangen und können da nicht raus, weil niemand anders ihnen da aktiv behelfen darf.
Ja, ja,
also
stimmt.
Das ist halt dieses Problem, was man da hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon krass, wenn es erlaubt ist, jemanden umzubringen. So, ne? Also es ist klar, dass man da eine gewisse Abneigung gegen hat, das einfach so zu erlauben. Und das ist auch aus gutem Grunde so, dass man da durchaus drüber diskutieren muss, ob das eine richtige Lösung ist.
Ja, das klingt sehr interessant. Also hast du da jetzt noch mehr Infos oder soll ich da jetzt einfach mal sagen, was ich dazu denke?
Naja, also du kannst entweder erstmal sagen, was du denkst, oder wir fangen schon so ein bisschen an, das Ganze in Pro und Contra aufzuteilen.
Mhm.
Und mal so zu gucken, was ist denn jetzt, was spricht dafür? Also wir können uns jetzt ja mal so ein bisschen, ich denke, dass wir uns hier einig sind, dass wir bis zu dem Punkt assistierter Suizid, eigentlich müssen wir darüber diskutieren, ob assistierter Suizid okay ist.
Aus meiner Sicht nicht. Also ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, ohne mich mit dem Thema jetzt näher auseinandergesetzt zu haben und zum Glück auch persönlich nicht betroffen zu sein, da kann man mich sicherlich auch noch vom Gegenteil überzeugen, dass ich diese Sterbehilfe an sich, wenn das entsprechende Rahmenbedingungen gibt, wie Gespräche, eine zweite Arztmeinung und was sie alles in den Niederlanden zum Beispiel haben, sogar unterschreiben würde bis hin zur aktiven Sterbehilfe in den wenigen Fällen, in denen die aktive Sterbehilfe nötig wird. Würde ich jetzt mal, meine aktuelle Meinung wäre jetzt, mein Gefühl wäre jetzt dazu, weil ich habe ja mich da noch nicht so informiert, ja, macht alles Sinn. Ich würde alles mit guten Rahmenbedingungen erlauben. Also nicht, dass jeder sich jetzt überall irgendwie eine Pille kaufen kann und sagen kann, jo, jetzt will ich sterben, sondern im Prinzip mit dieser Schleife vorher, mit diesem Aufwand vorher, dass das aber durchaus auch aktiv sein können muss. Also wäre jetzt meine Meinung.
Ja, genau. Also ich denke auch, dass wir im Prinzip uns eigentlich jetzt fokussieren können auf den Punkt der aktiven Sterbehilfe, weil das eben der ja noch am gesellschaftlich am ehesten diskutierte Teil ist.
Ja, wenn man das quasi erlaubt, dann muss man den Rest auch erlauben. Das ist ja klar.
Genau, also
das ist ja quasi klar.
Das Krasseste. Also sagen wir mal so, außerhalb der sehr religiösen Sphären ist eigentlich der assistierte Suizid auch weitgehend akzeptiert. Ja, also weil da gibt es eigentlich nicht mehr so große Kontroversen drum, sondern es geht eigentlich mehr um diese aktive Sterbehilfe. Und das ist der Punkt auch so, weshalb ich mich so mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich jetzt so ein paar Podcasts höre, wo teilweise drauf eingegangen wurde, dass das doch teilweise in den Ländern, in denen das legalisiert wurde, dann interessante Blüten treibt. Und deswegen habe ich mich damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt.
Okay.
Wir können ja mal so ganz grundsätzlich eingehen darauf, warum es vielleicht eine gute Idee ist, das zu erlauben. So.
Ja.
Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass die Person, was natürlich schwierig ist, wo wir dann schon fast zu den Kontraargumenten kommen, dass die Person wirklich in der Lage ist, für sich selbst eine angemessene Entscheidung zu treffen. Das heißt, die Person ist selbst in der Lage, frei zu denken und frei zu entscheiden. Mhm. Was schwierig ist, werden wir später zu kommen, aber wir gehen jetzt davon aus, dass es so ist. Dann ist es so, dass Menschen grundsätzlich, ich denke, da sind wir uns einig, das Recht haben, über sich selbst zu entscheiden. Das heißt, sie können selbst entscheiden, ob sie leben möchten, ob sie sterben möchten. Und dieser Wunsch muss respektiert werden, weil im Prinzip ein Mensch ja nur sich selber hat und über sich selber auch entscheiden darf. So. Dem würde ich erstmal komplett zustimmen, weil es ist mein Leben, was ich damit mache, ist meine Sache. Solange ich damit keine anderen Menschen, was natürlich beim Tod jetzt auch schon so fraglich ist, aber im Prinzip bin ich der Herr über mein Leben und kann damit machen, was ich möchte. So, dann, also das ist der eine Punkt, der jetzt einfach nur eine rechtliche, ja, im Prinzip darum geht, was für Rechte hat die Person. Dann geht es darum, wenn man jetzt das Leiden in den Fokus nimmt, dann ist es so, dass natürlich, wenn das Leben beendet wird und die Person hat vorher sehr stark gelitten, egal ob körperlich oder psychisch oder in welcher Weise auch immer, dann ist natürlich das rein objektiv gesehen eine Reduktion von Leiden insgesamt. Ne? Weil ich dadurch das Leiden beende, das ist ja unstrittig, dass das Leiden beendet wird, wenn das Leben zu Ende ist, zumindest wenn wir jetzt mal von unserer Perspektive ausgehen. Das könnte in der Religion ja unter Umständen anders gesehen werden, aber da gehen wir jetzt mal erst nicht drauf ein. Genau, das ist der Punkt. Dann ist natürlich der Punkt, dass im Prinzip, dass gerade einem Menschen, der in dieser ausweglosen, schlimmen Situation ist, wo es ihm wirklich sehr, sehr schlecht geht, dass im Prinzip eine Kontrollmöglichkeit ist. Das heißt, die Person hat immer einen Ausweg, sozusagen. Selbst wenn die Person vielleicht nicht direkt sterben möchte oder vielleicht sogar bereit ist, das Leiden erstmal auszuhalten, kann das natürlich ein Vorteil sein, wenn diese Person weiß, dass wenn es irgendwann gar nicht mehr geht, dann sage ich meinem Arzt, ich möchte das jetzt beenden und dann wird das Ganze in einer vernünftigen Art und Weise zeitnah erledigt.
Das kann ja auch.
Das heißt, es ist im Prinzip
kann ja auch ein Fall sein, dass man erkrankt ist oder die Person ist erkrankt an einer Krankheit, wo der Verlauf absolut klar ist. So, wirklich, es gibt ja so Krankheiten, die sich langsam verschlimmern, stetig verschlimmern, wo es auch keine Hoffnung gibt auf Besserung. Und wenn die ein Stadium erreichen, wo ich nicht mehr am Leben partizipieren kann, wo ich nicht mehr in der Lage bin, in irgendeiner Form daran teilzunehmen und das vorher weiß, weil ich ja weiß, wie die Krankheit verläuft. Ich bin ja nicht der Erste, der diese Krankheit hat.
Genau.
Dann kann ich das ja vorher abstimmen und sagen, okay, wenn ich hier nicht mehr reagieren kann, nicht mit nichts mehr machen kann, nicht mehr sprechen kann, nicht mehr, dann habe ich jetzt Vorkehrungen getroffen, dann macht diese aktive Sterbehilfe zu dem Moment, wo das nicht mehr möglich ist. Das wäre ein Fall, wo ich mir das vorstellen könnte, weil es gibt ja durchaus ganz schlimme Verläufe von Krankheiten.
Genau. Du hast halt im Prinzip, du sagst halt bis hierhin und nicht weiter und das kannst du unter Umständen auch schon vorher definieren.
Genau, ja.
Und dann ist die Sache klar geregelt und du kannst dann zumindest bis zu dem Punkt, wo es so ist, vielleicht noch den Teil von Lebensqualität genießen, den du halt noch hast. Ne?
Ja.
Ohne, dass du dir Gedanken drüber machen musst, dass du irgendwann in deinem Körper gefangen bist und leiden musst, bis irgendwann sich die Natur erbarmt und du dann stirbst. Ne?
Also genau, das ist halt so. Das wäre jetzt mein Gedanke, ja.
Genau. Genau, und dann, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Punkten, die unter Umständen ein bisschen kontrovers werden. Also zum einen ist der Punkt jetzt, dass eben diese Abhängigkeit, die man hat und dass dieser Verlust über die Kontrolle, also dass der Kontrollverlust, den man hat, wenn man eben auf Pflege angewiesen ist und eben auch das oftmals das vielleicht nicht unbedingt die angenehmsten Umstände ist, unter denen man dann untergebracht ist beispielsweise, dass dann das Ganze eben als entwürdigend angesehen wird und dann im Prinzip gesagt wird, okay, wenn das Leben jetzt beendet wird, dann ist es quasi auch ein Ende dieser Entwürdigung. So. Mhm. Da könnte man jetzt schon wieder diskutieren. Ist das quasi allein auf den Zustand der Person zurückzuführen oder hat das nicht schon eher was damit zu tun, dass vielleicht das Gesundheitssystem nicht gut ist, zum Beispiel. Weil ich möglicherweise dann in irgendwelchen entwürdigenden Umständen leben muss, dass ich irgendwie nicht gut gepflegt werde, weil es zu wenig Pflegekräfte gibt oder wie auch immer. Ne? Also dass das im Prinzip hier fängt jetzt schon an, dass der gesellschaftliche Faktor eine Rolle spielt.
Mhm.
So, also das könnte man noch als Pro-Argument zählen.
Okay.
Und genau, das im Prinzip jetzt dass es eben zusätzlich zur Palliativversorgung da ist, die ja auch schon sehr gut aufgebaut ist. Also im Prinzip sagt die Palliativmedizin ja immer, dass sie sehr gut das Leiden nehmen kann in den letzten Stunden, Monaten, Tagen.
Ja, ohne den Menschen jetzt direkt umzubringen, aber
genau.
Durch die Krankheit oder was auch immer das Leiden ist, stirbt der Mensch dann irgendwann, ist aber in der Zwischenzeit muss er nicht leiden, sondern hat halt irgendwelche
genau.
Also Sachen.
Im Prinzip starke Schmerzmittel, andere Medikamente, die eben entsprechende Symptome unterdrücken, sodass bis zu einem gewissen Punkt eben noch eine gewisse Lebensqualität erhalten bleibt. Und das wird natürlich auch immer besser, diese Art der Palliativversorgung.
Mhm.
Und dementsprechend ist das natürlich einerseits ein Argument dagegen, weil man sagt, okay, es gibt ja Palliativversorgung, niemand muss leiden. Das stimmt auch nicht uneingeschränkt, weil es tatsächlich auch Erkrankungen gibt und Zustände gibt, wo Medikamente nur ein gewisses Maß an Leid nehmen können und es trotzdem noch sehr leidensvoll ist.
Kommt auch an, teilweise, wie schnell es zu Ende geht. Ne? Wenn du Leiden hast, was relativ schnell zu Ende geht, dann würde ich sagen, Palliativ ist super. Dann kann man die letzten Monate, Wochen mit krassen Opiaten oder sonst irgendwelchen Schmerzmitteln überbrücken, bis die Person von alleine stirbt. Wenn man jetzt aber eine Krankheit hat, die viele, viele Jahre sich hinstrecken kann, bis der Körper nicht mehr mitmacht und dann gibt es einen Gewöhnungseffekt an Schmerzmitteln, gibt es einen Gewöhnungseffekt an Opiaten und das ist auch, finde ich, theoretisch dann auch nicht zumutbar, jemanden im Delirium oder irgendwie mit diesen Schmerzmitteln auf Drogen zu halten für mehrere Jahre. Da würde ich dann sagen, okay, da müsste man vielleicht über aktive Sterbehilfe dann auch vielleicht früher schon sprechen, im Idealfall dann sprechen, wenn die Person noch frei entscheiden kann.
Ja, genau. Und dann gibt es noch den Punkt gesellschaftliche und ökonomische Aspekte. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich dann wirklich sage, da ist eine Grenze erreicht. Also im Prinzip ist es da, dass das, also ich glaube in Deutschland jetzt nicht aktiv, aber gerade unter Umständen in Ländern, in denen das jetzt schon ein bisschen länger erlaubt ist, da gibt es halt dann auch die Argumentation, dass Sterbehilfe je nachdem, wie sie dann implementiert ist, eben auch dazu sorgen kann, dass medizinische Ressourcen frei werden und dass letzten Endes das Ganze eine ökonomische Einsparung bedeutet. Das heißt, die Leute sterben und fallen nicht länger in Anführungsstrichen, ob man dann noch von Solidargemeinschaft sprechen kann, weiß ich nicht, aber in Anführungsstrichen der Solidargemeinschaft zu Lasten. So.
Okay.
Das heißt, das hier ist so der Hauptpunkt. Und also das ist jetzt das Pro-Argument, das ich nicht als Pro-Argument sehe, sondern eher als Kontra. Aber gehen wir mal weiter. Also das wären jetzt so die Pro-Argumente. Ich denke, dem können wir alle soweit zustimmen, außer jetzt dem allerletzten Punkt, dem ich nicht zustimme. Das ist kein Grund für mich dafür.
Das ist, genau. Finde ich aber auch kein richtiges Argument.
Ansonsten ist das alles eigentlich soweit schlüssig und dem würde ich sagen, es ist in Ordnung.
So. Also warum ist das kein Argument? Vielleicht kann man das ja mal kurz sagen, wenn man sagt, ja, wir müssen hier auf die gesellschaftliche Belastung Acht geben und das ist ja eine Entlastung für die Kassen der Gesellschaft, dann müsste man ganz, ganz viele Dinge verbieten gesellschaftlich, die sehr, sehr viel Geld kosten und das führt immer zu Einschränkungen der individuellen Freiheit. Das kann man sicherlich diskutieren, aber da würde ich jetzt nicht bei den paar hundert Leuten anfangen, die aktive Sterbehilfe betreiben, sondern bei den Millionen von Leuten, die ganz andere gesundheitsschädliche Dinge machen. Also ist für mich eine Scheindiskussion.
Wenn man das unbedingt will, dann kann man an einer anderen Stelle anfangen. Ja, genau. Also interessant ist jetzt, dass das wahrscheinlich sogar von ähnlichen Gruppierungen dieses Pro-Argument hier ausgeführt wird, die eigentlich von ihrer politischen Ausrichtung eher das erste Kontra-Argument unterstützen müssten, und zwar, dass das Leben einen grundsätzlichen Wert hat und eben auch, wenn schweres Leiden vorhanden ist. So. Und wenn die aktive Sterbehilfe, die gefährdet halt diese gesellschaftliche Norm, das Leben geschützt werden muss, weil ich ja aktiv gegen das Leben sozusagen agiere. Mhm. Und also im Prinzip negiere ich das, wenn ich sage, es ist jetzt, wir haben jetzt hier als Solidargemeinschaft vielleicht unter Umständen, weil sogar nur, weil wir die Reichen nicht mehr besteuern wollen, haben wir jetzt nicht genug Geld, um den Leuten, die eigentlich leben wollen, reden wir jetzt noch ein, dass sie sich ja ein bisschen früher vom Leben verabschieden können, weil wir zu wenig Geld haben oder meinen, zu wenig Geld zu haben, weil das widerspricht ja dann im Prinzip dieser Sache, dass man sagt, dass das Leben grundsätzlich einen Wert hat und das auch geschützt werden muss. Ne?
Ja, das ist eigentlich also das Gegenteil.
Genau. Aber
also entweder
lustigerweise,
ich muss das Leben schützen oder ich sage, gib den Löffel
ist
vorher
egal,
ab,
weil guck mal die anderen Leute.
Geh mir nicht auf die Kassen.
Genau. Das führt natürlich jetzt auch zum Punkt, also da haben wir den Punkt 2, dass natürlich es, wenn sowas möglich ist, und zwar das gilt sowohl bei assistiertem Suizid als auch bei aktiver Sterbehilfe, dass natürlich schwache und ältere Menschen sich gedrängt fühlen könnten, das zu machen, um eben den anderen nicht zur Last zu fallen.
Das sehe ich als Argument,
Also auch wenn das vielleicht nicht aktiv an diese Leute herangetragen werden könnte das durchaus eine Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen.
Das
gerade
sehe ich
gerade auch unter den jetzigen sozialen Bedingungen, wo beispielsweise das so ist, dass Angehörige beispielsweise pflegen müssen oder Angehörige finanziell für die Pflege aufkommen müssen, könnten Leute sich dazu gedrängt fühlen zu sagen, okay, ich mache das jetzt, damit mehr vom Erbe beispielsweise übrig bleibt für meine Kinder und Enkel. Ja,
das sehe ich auch. Also dazu würde ich auch mal sagen, dass ich aus persönlichen Gründen auch da schon gehört habe von älteren Personen, ich will ja niemandem zur Last fallen. Ich will ja nicht, dass andere irgendwie Arbeit mit mir haben, dass andere irgendwie Umstände bereitet werden, wenn ich hier irgendwie gepflegt werden muss, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich nicht mehr alleine zurechtkomme. Und das ist ja jetzt auch schon ohne diese Sterbehilfedebatte ein starkes, sag ich mal, Motiv von älteren Personen, dass sie sich irgendwie schlecht fühlen, wenn sie etwas nicht mehr können. Das finde ich ist auch menschlich, dass man sich dann schämt, zu sagen, ich kann das nicht mehr, ich brauche da Hilfe und ich möchte das aber eigentlich nicht, dass mir da jemand hilft. Und da sehe ich dann auch diese Personen, die das denken, wenn das jetzt relativ einfach wäre, sich irgendwie aktiv oder assistiert umzubringen, würde ich dann sagen, ja, das könnte in die Richtung gehen, dass diese Leute eher mal sagen würden, bevor ich jetzt hier noch den Leuten ewig zur Last falle, mehrere Wochen, Monate, Jahre lang meinen Angehörigen zur Last falle, oder der, also vor allem geht es ja um Angehörige, Gesellschaft wahrscheinlich eher nicht so als Argument, aber meinetwegen auch der Gesellschaft zur Last falle, dann mache ich es doch für alle. Es ist einfacher, wenn ich mir jetzt hier diese Pille verschreiben lasse. Und dann lieber früher als später. Das sehe ich durchaus als realistisch, ja, das Argument. Ja.
Würde ich auch so sehen, dass das durchaus eine Rolle spielt, gerade in der jetzigen Gesellschaft, die wir haben. Ja. Dann kann es natürlich sein, dass dieser Sterbewunsch unter Umständen nicht komplett frei informiert und stabil getroffen wurde. Das ist ja das, worüber wir eben schon gesagt haben, dass bei den Pro-Argumenten, die eigentlich nur dann eine Relevanz haben, wenn man davon ausgeht, dass das der Fall ist. Ne? Ja, das Problem ist aber, dass man das nicht immer kann. Also gerade wenn Menschen schwer krank sind, dann hat man eben oft auch die Kombination aus einer körperlichen und oft kommt dann noch eine psychische Erkrankung dazu. Ne? Also wenn du seit 5 Jahren am Leiden bist, dann ist es jetzt nicht selten so, dass Leute eben auch eine Depression entwickeln beispielsweise. Und dann ist es jetzt schwierig, da abzuwägen, woher kommt jetzt dieser Wunsch. Ne? Und dann könnte man unter Umständen eine falsche Entscheidung treffen, die möglicherweise dann, wenn jetzt beispielsweise die Depression bekämpft worden wäre, wenn die behandelt worden wäre, dann möglicherweise auch mit dem Leiden besser umgegangen werden könnte, sodass vielleicht dann wieder ins Lebenswille da wäre. Ne? Also das ist immer so eine Sache, die...
Das Argument sehe ich auch. Deswegen habe ich ja auch immer beschrieben, bei den Beispielen vorher, dass die Leute sich irgendwie frühzeitig Gedanken machen, wenn es ihnen noch gut geht, bei einer zum Beispiel tödlich verlaufenden chronischen Erkrankung oder sowas, dass man sich da frühzeitig Gedanken macht. Das ist im Idealfall natürlich so, aber in der Realität passieren ganz viele Dinge nicht so geplant und dann bist du halt in der Situation, dass die Person nicht mehr wirklich, vielleicht nicht mehr alle Sinne beieinander hat und genau wie du beschrieben hast, ganz, ganz tief in dem psychischen Loch steckt und dann entscheidet, sie möchte gerne sterben, dass das vielleicht nicht die Entscheidung wäre, die sie treffen würde, wenn sie das nochmal mit Vorlauf oder mit ärztlicher Behandlung und Nachbehandlung von psychischen Krankheiten oder wie auch immer. Das ist vielleicht dann, das weiß man halt nicht. Genau wie du sagst, man weiß halt nicht, wie sich's ändern würde. Man kann der Person nicht in den Kopf gucken, man kann auch nicht in die Zukunft gucken. Ich kann die Person in die Reha schicken oder zum Arzt und nach der Therapie kann sie sagen, nee, jetzt will ich doch nicht mehr. Oder sie könnte sagen, doch, ich will immer noch, habe ich doch gesagt. Also es ist schwierig, das abschätzen zu können, ob das jetzt in dieser Situation, in diesen wo man sagt, da überlagern sich meinetwegen Krankheitsbilder, da überlagern sich psychisch und körperliche Probleme, dass man da sagt, das ist auf jeden Fall jetzt der Wille der Person.
Ja, ja. Genau, dann ist noch ein Kontraargument, dass Ärzte eigentlich Leben erhalten sollten und nicht Leben beenden sollten. Wobei dem stimme ich nicht zu, weil aus meiner Sicht sollen Ärzte helfen, dem Patienten den Patientenwillen zu quasi
durchzusetzen. Das sehe ich auch als schwaches Argument. Ich auch nicht durchgehen.
Dass Ärzte sollen Leiden lindern. Und wenn die, in Anführungsstrichen, beste oder vom Patienten gewünschte Art und Weise, das Leiden zu beenden, ist, dass er stirbt, dann ist das halt das, was der Arzt machen sollte. So, fertig, aus. Da würde ich jetzt nicht länger drüber diskutieren.
Ja.
So, dann kommt wieder ein Argument, was aus meiner Sicht, wo wir dann später auch noch kurz eingehen werden, durchaus eine Relevanz hat, und zwar, dass die Liberalisierung eben dazu führen kann, dass das Ganze auf weniger strenge Fälle ausgeweitet wird. Zum Beispiel, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen quasi aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen können, oder Menschen mit Demenz oder Minderjährige, möglicherweise sogar Minderjährige mit psychischen Erkrankungen, was durchaus sein kann. Und teilweise haben wir solche Regelungen schon. Zum Beispiel in den Niederlanden ist bei psychischen Erkrankungen auch möglich, aktive Sterbehilfe in Kauf zu nehmen, auch wenn das keine tödlich Endenden sind. Also quasi auch einfach nur, zum Beispiel eine Schizophrenie oder sowas. Da kann im Prinzip auch schon aktive Sterbehilfe in Kauf genommen werden, obwohl das eigentlich recht gut behandelbare Erkrankungen sind, die auch in der Regel nicht zum Tode führen.
Also würdest du sagen, das läuft da jetzt schon falsch und da sterben jetzt gerade aktiv oder bringen sich viele Leute jetzt gerade aktiv um durch die Regelungen, die das eigentlich nicht wollen oder nicht vielleicht nicht wollen? Ist das ein Problem in den Niederlanden? Weil
naja, also ich glaube, wir über viele Fälle müssen wir hier nicht diskutieren, weil wir ja eben schon festgestellt haben, dass es sowieso ein sehr kleiner Teil nur ist. Ne? Also das sind jetzt nicht so viele Fälle, um die es da geht. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Problem. Gerade bei den psychischen Erkrankungen sehe ich das halt. Weil wenn da nicht ganz klar gemacht ist, dass das hier jetzt nicht, also du kannst halt nicht jemanden mit Depressionen mit Suizidgedanken dann am Ende aktive Sterbehilfe geben, weil das ist halt sozusagen die Krankheit, die da spricht und nicht die Person selbst in dem Sinne. Ne?
Aber das wird gemacht in Niederlanden, dass Leute, das wird also in Einzelfällen gemacht.
Das ist, also es ist dann meistens so, dass gesagt wird, bei akuten psychischen Erkrankungen ist es nicht möglich, aber bei chronischen schon. Das heißt, wenn man eine chronische Depression über viele Jahre hat, dann wäre das theoretisch möglich. Wobei, das ist auch schwierig mit der Abgrenzung, wo wir beim Abgrenzungsargument wären. Ne? Mhm. Weil klar, es gibt da gewisse Leitlinien, nach denen man akut von chronisch oder rezidivierend unterscheidet, aber die sind auch nicht komplett klar. Also das ist immer eine gewisse Grauzone, die man dazwischen hat. Mhm. Das heißt, da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass da unter Umständen Leute reinfallen, die eben vielleicht noch auf anderem Wege wieder zu einem guten Leben hätten führen können. Ne? Ja. Aber wir gehen gleich da noch mal kurz drauf ein. Ich würde kurz diese noch zwei Kontraargumente nennen und dann würden wir ein bisschen auf die tatsächliche Situation schauen. Da gibt es besonders aus Kanada einige Beispiele, die man so nennen kann, wo man so ein bisschen sieht, wohin das eigentlich führt, was da jetzt so gemacht wurde mit der immer weitergehenden Liberalisierung des Ganzen.
Okay.
Also es gibt einmal noch, dass jetzt gerade die Palliativmediziner sagen, dass natürlich die Palliativmedizin ist so toll, niemand muss mehr leiden und deswegen brauchen wir das nicht, was natürlich für viele Leute stimmen mag, aber wie wir eben festgestellt haben, auch nicht für alle. Es gibt eben Erkrankungen, bei denen das eben keine Lösung ist oder vielleicht wollen das Leute auch nicht. Vielleicht wollen die Leute einfach auch nicht mit Pillen vollgeballert werden und den Rest ihrer Zeit komplett zugeduselt in der Ecke rumliegen. Ne? Mhm. Also das ist ja trotzdem aus meiner Sicht das Recht von den Leuten zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Mhm. So, und dann kommen wir noch zum letzten Kontraargument und das ist eben das ja, religiöse oder ethische Bedenken, dass man im Prinzip sagt, die Religion sagt, töten ist falsch und damit ist die Sache abgefrühstückt. So.
Ne? Also, ja gut, das ist ja ähnlich wie bei den Pro-Argumenten, einfach dieses stumpfe Wiederholen von irgendwelchen irgendwelchen Büchern. Und also jeder hat natürlich sein Recht auf seine eigene Meinung und Religion und das will ich überhaupt nicht absprechen. Aber ich finde, Religion hat nicht unbedingt was da in diesem Thema an sich zu suchen, wenn es gesetzlich geregelt werden muss, weil die Gesetze sollten unabhängig von Religion entschieden werden. Die sollten natürlich aufgrund von Menschenwürde und Menschenwerten entschieden werden, sind sie ja auch oft geschrieben worden und sollten sie auch weiterhin geschrieben sein, Menschenrechte. Aber Menschenrechte sind nicht gleich religiös zu begründen. Muss nicht religiös begründet sein.
Ja. Genau, also vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf diese Zahlen ein, weil wir haben ja schon mal häufig so ein bisschen gesagt, es geht jetzt nicht so um ultra viele Fälle. Wir können noch mal kurz so ein bisschen Überblick darüber geben, was das so ist. In Kanada zum Beispiel, die seit 2021, glaube ich, auch tatsächlich das ausgeweitet haben auf psychische Erkrankungen. Mhm. Da waren es 2023 zum Beispiel 15.343 Fälle von aktiver Sterbehilfe und das sind ungefähr 4,7% aller Sterbefälle. Das ist jetzt nicht ultra wenig. Ne? Also 4,7% ist ja durchaus eine Zahl, die durchaus eine Relevanz hat. Also
aber das
man
war
kann
aktiv
kurz sagen,
jetzt? Das war aktiv?
Das war jetzt aktiv. Dieses MAID in Kanada ist tatsächlich dieses Aktive. Und Kanada ist jetzt auch das, wo mir die meisten Fälle untergekommen sind, über die wir gleich sprechen sollten, wo das Ganze so ein bisschen aus meiner Sicht problematisch wird. Und das ist auch das, was ich in den Podcasts, von denen ich gesprochen habe, häufiger mal gehört habe, dass da wohl so ein bisschen das Ganze vielleicht nicht so in die richtige Richtung geht.
Also wenn es 5% sind, ist, finde ich, schon ein Hinweis, dass da irgendwas falsch läuft, weil das irgendwie zu viel ist, finde ich, wenn man empfindet.
Gut, also man muss natürlich dazu sagen, dass die Menschen immer älter werden und viele Menschen halt am Ende in einer Situation landen, die scheiße ist.
Ja, so, also, aber ne, es gibt ja immer noch so viel kann. Den assistierten Suizid. Und ich kann mir nicht vorstellen, genau, dass alle diese Leute es nicht schaffen, ihre Hand zu heben. Also 5% der Leute, die das machen, aller Sterbefälle, die das machen.
Wobei man dann natürlich davon ausgehen kann, die Zahlen habe ich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass das so ist, dass dadurch auch die Zahl des assistierten Suizids zurückgegangen ist. Weil du dann einfach deinem Arzt sagst, hey, ich möchte das gerne machen. Ah. Und dann hast du diese ganze nervige Scheiße nicht mehr. Ne? Dann musst du nicht irgendwie gucken, dass du dieses Medikament bekommst, sondern der Arzt macht das einfach, genauso wie bei anderen Sachen, stimmt, wie der Arzt sich um deine Schmerzen kümmert, kümmert der sich dann halt darum, dass das Ganze beendet wird.
Ah ja, gut, das stimmt. Das heißt, wenn man die passive Sterbehilfe, diese assistierte Sterbehilfe dann sozusagen, die braucht man dann nicht mehr, wenn man das so öffnet, dass die Leute einfacher Zugang haben, genau, zur aktiven Sterbehilfe. Das macht Sinn, finde ich persönlich aber nicht gut. Meiner Meinung nach sollte es höhere Hürden geben für die aktive Sterbehilfe und für die assistierte Sterbehilfe, da sehe ich, kann man auch sozusagen geringere Hürden mal lassen, so ungefähr. Ja.
Genau, also es sind grundsätzlich so, dass die meisten Ursachen dafür auch Krebs sind und also gefolgt von, also mit 63% beispielsweise und gefolgt von Herz-Kreislauf-Krankheiten mit 18,8%, der Rest sind dann halt andere Krankheiten. Und Niederlande hatte zum Beispiel 2022 8.720 Fälle, was 3,2% aller Todesfälle ausmacht. Das ist ein bisschen weniger von der Prozentzahl wie in Kanada.
Aber auch aktiv? Oder diese
3,2? Das war auch aktiv, ja. Das ist auch aktiv, genau.
Ich finde, das ist schon was, was mehr als ein paar tausend Fälle im Jahr sind, wo wir eben
drüber reden. Naja, es sind ja ein paar tausend Fälle. Ja, das ist eine vierstellige Zahl.
Ja, das ist noch relativ.
Es sterben halt insgesamt nicht so viele Menschen, ne? Weil die Menschen halt alle relativ alt werden. So, in Belgien waren es 2023 3.423 Fälle. So, und wenn man jetzt mal darauf eingeht, wie das mit den psychischen Leiden ist, in den Niederlanden, wo das ja 2021, ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, 2021, auf jeden Fall relativ noch nicht so lange erlaubt ist, gab es 2023 zum Beispiel 138 Fälle von aktiver Sterbehilfe wegen psychischer Leiden. Also da machen die psychischen Leiden jetzt nicht so einen großen Anteil aus. Aber gerade diese Fälle, würde ich sagen, sind halt die unter Umständen problematischsten, weil da eben nicht genau diese Unterscheidung unter Umständen vorgenommen werden kann. So, wenn wir jetzt auf Kanada schauen, wo wir diese besonders krassen Zahlen eben gehört haben.
5,7% waren das oder so, ne?
Ja, nee, 4,7%. 4,7% waren das. Genau, da gibt es halt so ein paar Berichte. Das sind natürlich jetzt alles, es ist anekdotische Evidenz, aber ich finde, das ist trotzdem trotzdem krass, wenn man darüber nachdenkt. Also es gab zum Beispiel einen Fall einer Veteranin, die eine posttraumatische Belastungsstörung hatte und der wurde wohl immer wieder diese aktive Sterbehilfe aktiv angeboten. Also das ist schon ein Fehler. Ne? Also wenn dir aktiv diese aktive Sterbehilfe angeboten wird, anstatt dass du selber zum Arzt gehst und sagst, ich möchte das gerne, da geht aus meiner Sicht schon was falsch, weil es müsste genau umgekehrt sein. Und zwar wurde ihr das angeboten, obwohl sie Hilfe gesucht hat, um ihre Wohnung behindertengerecht umzubauen. Sprich, sie wollte eigentlich nur, dass ihre Wohnung behindertengerecht umgebaut wird, damit sie da vernünftig leben kann. Stattdessen wurde ihr gesagt, hey, bring dich doch um. Das ist viel besser.
Ja gut, das ist jetzt pointiert formuliert. Ne? Das ist wahrscheinlich auch von Leuten formuliert, die das sehr problematisch halten in Kanada. Vielleicht ist das auch in der Realität gar nicht so krass gewesen. Ich weiß es nicht.
Es gibt halt noch ein paar andere Fälle. Also wenn ich jetzt mal noch was sage, hier zum Beispiel 2017 gab es eine junge Mutter, eine Mutter von einer jungen Frau, die hatte eine Gehirnerkrankung und der wurde vom Arzt gesagt, dass sie sich nicht bewirbt für diese aktive Sterbehilfe, wäre ja eigennützig und also sie würde selfish agieren. Und die Tochter war dabei im Raum und hat das Ganze auch noch als extrem dramatisch wahrgenommen. Ja, also gab es auch schon Gerichtsprozesse darüber, dass Leuten in Krankenhäusern quasi das Ganze untergejubelt werden sollte. Es gab Fälle, in denen Leute, die im Krankenhaus waren, weil sie Suizidgedanken hatten, dieser Antrag bewilligt wurde. Also es gibt einen Genau, also es gab einen, der hat sich beworben für dieses MAED, weil er quasi kurz davor war, obdachlos zu werden. Der hat dann eine, der hat dann eine GoFundMe-Campaign bekommen, hat 60.000 kanadische Dollar bekommen und hat dann das Ganze wieder zurückgezogen. Also ich finde, das ist durchaus was, wo man drüber diskutieren kann, dass das wahrscheinlich schon ein Schritt zu weit ist, wie es in Kanada jetzt läuft.
Ja, die Frage ist, halt das, wo was, so viele. Also ich glaube, in einem System, wo sowas erlaubt ist, ganz generell, jetzt unabhängig davon, ob das jetzt gut läuft oder schlecht in Kanada, gibt es immer Einzelfälle und Leute, die das falsch kommunizieren, in dem Sinne auch vielleicht menschenunwürdig oder eben diese, es gibt auch immer Ärzte, die Schindluder treiben in jedem System und es gibt vielleicht da auch irgendwo einen Arzt in den Niederlanden oder in Belgien oder was weiß ich, in Deutschland, der sagt, ja komm, du fällst dir nur deinen Angehörigen zu Last, bring dich doch einfach um. Wenn das in Deutschland möglich wäre, gibt es das, gäbe es das auch in Deutschland, weil es halt nun mal bei jeder Berufsgruppe, bei jedem Stand, bei jeder Gruppe von Menschen immer irgendwelche Leute gibt, die Arschlöcher sind so. Und das kann in Kanada so sein, dass das vielleicht diese Einzelfälle sind, dieses böse Wort Einzelfall.
Also es sind auf jeden Fall, also ich würde schon, also ich würde jetzt nicht sagen, das sind Einzelfälle. Mhm. Wenn du siehst, dass sowas immer und immer weiter ausgeweitet wird, auch unter dem Eindruck solcher Berichte, dann würde ich mir da doch die Frage stellen, ob da nicht unter Umständen eine gewisse Absicht dahinter steckt.
Du meinst, dass, sage ich mal, die Leute, die das ausweiten, das bewusst ausweiten?
Ja, die Regierung halt.
Ja, das wäre die Leute, die
also,
das
ausweiten. Ja. Genau, dass die halt unter Umständen ein bisschen darauf pokern, zu sagen, okay, wenn wir das jetzt ein bisschen ausweiten, können wir vielleicht unsere Sozialausgaben senken.
Okay, ja, das so, ist natürlich erstmal eine Unterstellung der kanadischen. Die wird das ja, natürlich jetzt nicht so schön.
Die wird
finden,
das wahrscheinlich jetzt nicht so unterstützen, aber das ist halt der Punkt. So. Und ja, das ist der Punkt, wo ich jetzt auch sage, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dieser Thematik gegenüberstehe. Weil wir hatten jetzt in so vielen Podcasts immer das Thema, dass halt im Prinzip, ja, der Kapitalismus die Leute dann halt. Also im Prinzip ist hier der Kapitalismus derjenige, der am Ende sagt, hey, du bist zu teuer, bring dich um. Also deswegen ist die Frage, kann es im Kapitalismus überhaupt eine freie Entscheidung geben, dazu zu sagen, ich möchte dieses Leben beenden? Oder sind wir da nicht grundsätzlich innerhalb dieses Systems immer an dem Punkt, wo wir sagen müssen, das kann eigentlich keine freie Entscheidung sein, weil ich immer, und wenn es nur im Hintergedanken ist, im Sinne von, ja, wenn ich das so mache, dann falle ich meinen Angehörigen zu Last oder es bleibt nicht genug Erbe übrig für die oder wie auch immer, eben weil die Gesellschaft so organisiert ist, wie sie organisiert ist, da weiß ich dann ehrlich gesagt nicht und habe ich für mich noch keine klare Antwort gefunden, ob ich da die Menschen, die dadurch quasi von ihrem Leiden tatsächlich, ja, denen da geholfen wird, ob ich bereit bin, auch nur einen Todesfall hinzunehmen, der aus so einem Argument geschehen ist.
Also ob
sich das gegenseitig aufwiegt. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Nur habe ich mir schon gedacht, als du gesagt hast, ja, im Prinzip ist das jetzt so zu sehen, kausal, dass der Kapitalismus der Treiber dahinter ist. Der Grund, warum jetzt in Kanada die Leute sich vielleicht oder da jetzt schneller dazu gedrängt werden oder das öfter machen, sich aktiv umzubringen.
Also
und da würde ich jetzt mal sagen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt der einzige Grund ist, der dahinter steckt. Weil wir haben ja durchaus, in Kanada haben wir Kapitalismus und ich würde jetzt mal behaupten, es gibt Länder, die haben krasseren Kapitalismus und trotzdem
das stimmt, ja,
nicht diese krasse Regelung bei der Sterbehilfe. Vielleicht ging es ja wirklich den Gesetzgebern darum, den Leuten irgendwie nach liberalem Denken mehr Entscheidungskompetenzen, mehr Freiheiten zu geben. Man weiß, also ich finde, man kann nicht sagen, dass es jetzt der einzige Grund und auf jeden Fall so ist, dass der Kapitalismus die Leute dazu, jetzt in Kanada Beispiel dazu bringt, sich jetzt eher umbringen zu müssen. Das Beispiel mit der Oma oder dem Opa, die keinem zur Last fallen wollen, das sehe ich dann eher schon.
Aber das ist das ja auch. Das ist ja im Grunde das Gleiche, weil warum ist es denn so, dass das Gefühl aufkommt, dass die Leute zur Last fallen? Weil es keine gesellschaftlich vermittelten Formen der Unterstützung gibt, die diese Angehörigen zumindest auch aus dem gefühlten Gefühl der Überlastung rauszunehmen. Wenn diese Menschen, die davon betroffen sind, das Gefühl hätten, dass es das nicht gibt, diese Form von zur Last fallen. Das kommt ja woher? Das kommt ja nicht, weil die Leute denken, wenn das jetzt ausschließlich daher rühren würde, dass die Leute sagen, ja, die sehen immer, wie ich leide, wie ich hier, ich bin zwar hier gut umsorgt, mir geht's wunderbar, aber die kommen immer zu mir und sehen, wie schlecht es mir geht. Und daraufhin sagen die, dass sie das nicht mehr länger haben wollen, wäre das ja immer nochmal eine andere Frage. Aber da geht es ja in den allermeisten Fällen, zumindest zum Teil, um ökonomische Fragen.
Es geht oft um
Zeitfragen, ja, wo es darum geht, die Alternative wäre was anderes. Die Alternative ist, dass ich jetzt tot bin und meine Kinder sich um ihr schönes Leben kümmern müssen und nicht die ganze Zeit mit mir hier die Zeit verbringen müssen, die sie selber eben, weil Zeit ist kostbar, Zeit ist auch ein ökonomischer Faktor, so als ein Punkt. Und ich würde halt sagen, dass wenn du das Ganze gesellschaftlich besser umsetzen würdest, dass es diese Art von Gedanken wahrscheinlich nicht komplett nicht mehr geben würde, aber zumindest deutlich weniger geben würde.
Würde ich auch sagen. Das kapitalistische System beeinflusst das Denken. Das ist klar. Und das beeinflusst das Denken in vielerlei Hinsicht und vielleicht an der Stelle auf jeden Fall auch zu diesem Negativen. Und ich finde auch, das hatten wir in anderen Folgen, dieses Entmenschlichen von Menschen und dieses Umrechnen in Geld von allem, das ist problematisch, wenn es um Schicksale geht, wenn es um Einzelpersonen geht. Und das ist ja die Auswirkung davon, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt hier nicht mehr was wert, wenn man nicht irgendwie in diesem System funktioniert. An sich, man hat an sich jetzt keinen Wert oder sowas. Das finde ich sowieso problematisch. Trotzdem, jetzt nochmal, um den Bogen zu spannen zur Sterbehilfe, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man das ordentlich umsetzt mit guten Regelungen, vielleicht ist in Kanada auch schlecht geregelt, ich kenne die Regelungen im Einzelnen nicht, dann bin ich weiterhin der Meinung, dass man das gut umsetzen kann. Das löst aber gewiss nicht die Probleme, die wir im Gesundheitssystem haben und die wir auch mit dem Problem des Altwerdens haben im Kapitalismus insgesamt oder in den Gesellschaften. Das, denke ich, ist halt nochmal was anderes. Aber jetzt mal zum Problem der Sterbehilfe zurück. Ich würde sagen, wenn es gibt bedauerliche Einzelfälle, wenn man das erlauben würde, klar, aber ich finde, der Nutzen überwiegt, wenn man das gut macht. Und dazu gehört halt auch, dass wir diskutieren können über diese Regelung mit dem psychischen Leiden und so. Aber ganz generell, ganz grundsätzlich bin ich weiterhin dafür. Das wäre jetzt meine Meinung.
Ja, genau. Also ganz grundsätzlich würde ich auch sagen, dass ich dafür bin. Nur man muss sehr vorsichtig sein bei der Umsetzung. Und da würde ich halt sagen, dass Kanada ein negatives Beispiel ist.
Das ist auf jeden
Fall
richtig.
Soweit ich das sehe, ist es in Kanada zum Beispiel auch so, dass es da keine doppelte ärztliche Prüfung gibt. Weil da hätte man ja zum Beispiel diese anderen Fälle unter Umständen schon abfangen können. Ja, also wenn jetzt die Person, der Arzt A, überredet irgendwie die Person dazu, das zu machen, obwohl sie eigentlich nur eine behindertengerechte Wohnung braucht, dann würde das ja im Arztgespräch mit Arzt B möglicherweise herauskommen. Wenn aber nur Arzt A als Gutachter tätig ist, dann hat man das Problem nicht. Also dann hat man das Problem, ne? Das heißt, da kann man ja durch derartige Sachen zumindest einen gewissen Teil da rausnehmen. Und ich würde aber vermutlich, ja, weiß ich nicht, da müsste ich noch mal genau drüber nachdenken. Ich glaube, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Aber ich denke grundsätzlich, dass es schon eine Art von Regelung dafür geben muss. Es kann nicht sein, wir ja anfangs auch drüber geredet, dass Leute, die in einer wirklich ausweglosen Situation sind, dann quasi, dass es denen ausgeschlossen ist, das auf irgendeine Weise zu beenden. Nur man muss halt wirklich alles tun, aus meiner Sicht, was irgendwie menschlich möglich ist, um zu versuchen, dazu verhindern, dass irgendwie über alle Maße zum einen Missbrauch betrieben wird und dass eben auch da ökonomische Argumente irgendeine Rolle spielen.
Da, also das ist schon mal gut. Das war mir nicht so bewusst, dass es da tatsächlich, sage ich mal, nicht so einfach ist, das gut umzusetzen. Weil das zeigt ja im Prinzip das Beispiel Kanada oder das Thema an sich mit den ganzen Pro- und Kontra-Argumenten, dass es dann doch nicht so mal eben legalisiert werden sollte, sondern dass man sich da ganz, ganz gut Gedanken machen muss, dass es da auch wenig Schlupflöcher gibt für Missbrauch und wenig Schlupflöcher gibt für gesellschaftlichen Druck, ökonomischen Druck, sondern dass das wirklich sehr, sehr human und möglichst so geregelt wird, dass es den Menschen gerecht wird, Menschen frei entscheiden zu lassen. Ja, das sehe ich auch so.
Und dass man vielleicht auch wirklich vielleicht das nicht nur ärztlich begutachten lässt, sondern vielleicht wirklich auch eine extra Organisation oder sowas schafft, ja. Irgendeine extra Beratungsorganisation, wo vielleicht speziell geschulte Mitarbeiter dann auch sind, die auch genau sowas dann vielleicht auch proaktiv abfangen können. Also man kann ja im Prinzip auch proaktiv gucken, dass ökonomische Argumente keine Rolle spielen. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn ein Mensch kommt und wirklich da so verzweifelt ist, dass er sagen würde, ich möchte hier gerne mein Leben beenden, dann kann man ja beispielsweise auch einen Notfallfonds oder sowas nochmal extra aufsetzen, wo man sagen kann, okay, diese Person, die ist jetzt so verzweifelt, es gibt keine andere staatliche Möglichkeit, diese und jene finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, und dann hat man halt diesen Topf, die Person kommt dahin, weiß vielleicht gar nicht, dass es diesen Topf gibt, aber dieser Topf wird dann aufgemacht, wenn die psychologischen Gutachter, die da sitzen, in dieser speziellen Organisation, das Gefühl haben, dass dieser Person auch ohne aktive Sterbehilfe geholfen werden kann, und dann kann man eben da dran gehen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Es muss nur gemacht werden, und da kommen wir an den Punkt, den ich gesagt habe, weil wir leben eben in Systemen, die so hart an der Grenze sind. Du hast auf der einen Seite diese religiös getriebene Sache, dass du sagst, das Leben ist das Wichtigste. Das haben wir bei Abtreibungsrecht das Gleiche, ne? Also da zählt es dann auch nur drum, dass der Fötus im Mutterleib bleibt, und sobald der drauf rausgepresst wurde, ist egal, was mit dem Leben passiert, weil dann können wir ja machen, was wir wollen, dann können wir die Familien scheiße behindern, scheiße behandeln, die können alle arm sein und sonst was, ist egal. Hauptsache, es kommt auf die Welt, ja? Und genauso ist es hier auch. Diese Schwelle ist aus meiner Sicht gerade bei den neoliberalen Parteien, die häufig auch konservativ sind und häufig auch christlich geprägt sind, ist das sehr schwierig. Also das ist genau dieser Übergang. Du hast auf der einen Seite, bist du da, und ich glaube, wenn da diese Schwelle gefallen ist, im Sinne von, du hast sowieso schon mal diese Gesetze und du hast mit deinem ursprünglichen Kampf im Sinne von, jedes Leben ist lebenswert und du musst das unbedingt bewahren, das ist eh schon gefallen, dann fällst du zurück in dieses neoliberale, okay, jetzt kann man die schon alle umbringen, jetzt können wir auch gucken, dass wir da noch einen finanziellen Nutzen draus ziehen. Und diese Sache ist schwierig irgendwie abzuwägen.
Dass man halt über diese ganzen neoliberalen Gedanken vergisst, dass das Leben an sich einen Wert hat und nicht nur einen Wert hat, wenn die Leute BIP produzieren.
Das ist ja auch ein generelles Problem, dass diese Parteien, die konservativ sind, häufig sich christlich auf die Fahne schreiben, dann, wenn es um Wirtschaft geht, dann doch nicht so ganz christlich agieren, sondern dann eher,
ja, wenn man sich, das hatten wir eher ja schon
der Wirtschaft nach dem Munde. Genau, das hatten wir schon
bei Migration schon oder so, ne?
Dass genau, die und Leute, das Problem ist halt, dass solche Parteien halt die regierenden Parteien in den meisten Ländern sind, und das ist halt dann das Problem, weil es gibt dann nicht diesen Hintergedanken, dass man das sieht, dass das unter Umständen dazu führt, weil den Leuten schlicht die Leute egal sind. Es ist denen egal, wenn da solche Sachen passieren.
Ich verstehe deine Bedenken bei der aktiven Sterbehilfe schon. Ich bin, wie gesagt, dafür, dass die auf jeden Fall im gewissen Rahmen erlaubt sein sollte, aber viel wichtiger wäre ja jetzt erstmal, dass die assistierte Sterbehilfe geregelt wird, zumindest
das
für Deutschland.
Dass geregelt ist, ja,
also, auf jeden Fall. Es kann ja nicht sein, dass das in Deutschland noch keine Regelung findet, obwohl es eben gesetzlich eigentlich vorgeschrieben ist, dass man das geregelt, dass man es möglich macht. Und dann sollte meiner Meinung nach den Leuten nicht da diese Unsicherheit, diese Steine in den Weg gelegt werden, und eventuell da noch will sich auch keiner irgendwie strafbar machen, wenn er sich irgendwie in die passive Sterbehilfe bewegt. Deswegen muss das eigentlich erstmal geregelt werden. Das ist ja die Vorstufe. Bevor wir jetzt über die aktive Sterbehilfe reden, sollten wir erstmal in den liberalen Demokratien, in denen wir viel erarbeitet haben, Frauenrechte, homosexuellen Recht, queere Menschen. Das ist ja eigentlich das, wo die Gesellschaft sich im Idealfall leider nicht immer hinbewegt, dass die Leute ihren persönlichen Lebensentwurf gestalten können, dass in diesen freieren, liberaleren Gesellschaften, wo man ganz viel sagen und machen und tun kann, vielleicht dann auch ermöglicht sein sollte oder muss eigentlich ermöglicht sein, auch den Freitod assistiert zu wählen, wenn es die Situation erfordert. Und damit meine ich jetzt nicht, jeder kriegt die Pille und kann sich jederzeit umbringen. Ne, das ist ja auch klar.
Ja, da finde ich übrigens ganz lustig, es gab quasi zum Ende der Ampel, gab es einen Gesetzentwurf, ja, da gab es verschiedene Gesetzentwürfe von verschiedenen Parteien dazu. Und da fand ich ganz lustig, so als kleine Sache nebenbei, dass tatsächlich den liberalsten Ansatz der ganzen Geschichte, das war ein gemeinsamer Gesetzesentwurf der FDP und der Linken.
Ach krass, das fand ich ganz lustig.
Ich fand es lustig, dass da auf dem Gesetzentwurf stehen dann die ganzen Namen von den Linken und dann hier Christian Lindner.
Witzig.
ja, also dass jetzt ein bisschen Liberales ist bei der FDP noch übrig geblieben.
Bei dem ganzen Thema Sterbehilfe haben wir jetzt noch gar nicht so sehr in den Blick genommen, finde ich, was das für eine Belastung auch sein kann für die Leute, die das begleiten. Es ist natürlich auch vielleicht die schlimmere oder in Einzelfällen nicht so geile Belastung, wenn man die Krankheit begleiten muss und den Sterbenden begleiten muss, ist auch schlimm. Aber man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt zum Beispiel auch passive Sterbehilfe macht oder aktive Sterbehilfe, dass dann vielleicht auch Angehörige, die das Medikament geben müssen, dazu auch bereit sein müssen und das auch mental natürlich durchhalten müssen und das vielleicht die Leute auch fertig macht, dieser Prozess. Ja. Wenn das besonders schwierig ist, wenn das ein schwieriger Prozess ist, wenn du damit Fragen bombardiert wirst, wenn du schlechtes Gewissen eingeredet bekommst. Also ich denke mal, die Leute, die da jetzt auch nicht die Assistenz machen, also die assistierenden Menschen, die den Leuten die Pille verabreichen oder die den besorgen, dass sie keine Schuldgefühle haben, das ist ja auch nochmal ein Riesenthema.
Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da eben auch noch Optimierungsbedarf ist in Bezug auf psychologische Betreuung. Ne? Also sowohl der Menschen, die davon aktiv betroffen sind, als auch der Angehörigen. Ne? Also ich denke, dass da auch noch viel gemacht werden kann. Und ein Argument, was wir noch gar nicht hatten, ist, dass wenn man sich so die Medizinlandschaft anguckt, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber in Deutschland auch, dann habe ich auch so den Eindruck, also ich glaube, dass das, wenn man jetzt wirklich schwer erkrankt ist, wahrscheinlich etwas besser läuft, wäre so meine Vermutung. Aber es ist ja doch so, dass man, wenn man Probleme hat, die jetzt nicht alltäglich sind, dann muss man sich um sehr viele Sachen selber kümmern. Ja? Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei solchen Sachen, wo es dann geht, Schmerzen effektiv zu lindern, andere Symptome effektiv zu lindern, dass das dann auch unter Umständen ein schwerer Kampf ist, bis man da wirklich eine Lösung gefunden hat, bis man da wirklich einen Arzt gefunden hat oder eine Ärztin gefunden hat, die sich Zeit nehmen dafür, und zu gucken, dass diese Beschwerden wirklich vernünftig angegangen werden. Und das ist natürlich auch wieder ein Punkt, weil das muss natürlich funktionieren. Ja, also es muss funktionieren, dass die Alternativen da sind. Also dass ich nicht mit Schmerzen im Bett liege und dann sage, ich möchte jetzt gerne sterben, sondern dass erstmal alles andere versucht wird, bevor man dann sagt, das wird gemacht. Und das ist halt gerade in einem System, wo man die ganze Zeit drüber redet, alles Mögliche zusammenzukürzen, sind wir ja in Deutschland auch wieder bei der Diskussion momentan dran, ist das natürlich richtig heikel, weil da kommst du dann wirklich sehr schnell in die Diskussion zu sagen, okay, wir haben ja jetzt gesehen, wir müssen hier ganz viel sparen, okay, und das kann ja auch einfach nur durch Unterlassen stattfinden. Ne? Also es kann ja auch einfach nur eine Beratungsleistung unterlassen werden und dadurch wissen die Leute nicht, es gibt auch noch diese und jene Möglichkeit, sondern sehen dann halt vielleicht vor allen Dingen die. Da sind wir in Deutschland jetzt weit entfernt, weil die Kirchen hier sehr stark sind. Kommen wir ja wahrscheinlich hier in den nächsten Jahren noch nicht in den Bereich, dass wir sagen, dass die aktive Sterbehilfe erlaubt wird. Aber das sind halt so Sachen, die man da beachten muss.
Sehe ich auch. Also das ist sowieso... Man sieht es in der aktuellen Situation, das Gesundheitssystem ist in Deutschland vielleicht noch eines der besseren im Vergleich zu, sage ich mal, anderen Ländern, vielleicht europäischen Ländern, aber trotzdem hier, also die Leute, die sich da im System befinden, die werden oft alleine gelassen und da fehlt es dann auch hier und dort. Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, die wir als Gesellschaft treffen und wenn wir das gut umsetzen wollen, die assistierte Sterbehilfe oder sogar die aktive Sterbehilfe, dann müssen wir da ordentlich Aufwand betreiben, ordentlich Geld in die Hand nehmen und ordentlich Personal bereitstellen. Und wenn wir das nicht mal schaffen aktuell für ganz andere wichtige, millionenfach betroffene Menschen, dann bezweifle ich aktuell, dass wir das als gesellschaftlichen Konsens jetzt uns einfach mal überlegen. Dafür ist jetzt auf einmal Geld da, dafür ist jetzt das Personal da, damit wir diese Sterbehilfe jetzt mal ordentlich machen. Ich bezweifle, dass das jetzt auf einmal passiert. Also einfach von der Realitätssicht her bin ich da vielleicht ein bisschen pessimistisch, denke ich nicht, dass wir das stemmen, indem als Gesellschaft, als Deutschland, in dem Maß, in dem es nötig wäre, wenn wir es nicht mal hinkriegen, die Leute so richtig zu behandeln in unserem Gesundheitssystem, die auch leichtere Leiden haben oder vielleicht auch alltäglichere Leiden haben, die werden ja auch alleine gelassen. Warum sollten wir es dann an dieser Stelle, sag ich jetzt mal, besser machen als an anderen Stellen im System?
Ja, es sei denn, man sagt halt aktiv, dass man dadurch halt dann Geld spart.
Ne? Naja, man würde ja kein Geld sparen, wenn man da ordentlich
Wenn man es ordentlich macht, nicht, genau. Aber das ist halt meine Angst, ne? Dass wenn du es dann machst du es halt nicht ordentlich, sondern dann machst du es halt mit dem oder entweder du machst es direkt mit dem Argument zu sagen, okay, die sind dann schon mal weg und verursachen keine weiteren Kosten. Oder du machst es nicht mit dem Argument, aber setzt es schlecht um und dann führt das im Endeffekt dazu, dass es so kommt. Ne? Also ich vertraue halt dieser Regierung und wahrscheinlich dem, was danach kommt, überhaupt nicht, nicht im Geringsten, dass sie dieses Thema vernünftig umsetzen.
Ja, weil und die Prioritäten liegen nicht
fast
bei den...
Zu sagen, das bin ich fast zu sagen, dass bevor die Regierung, die uns hier in der näheren Zukunft regieren, aktuell und in Zukunft regieren werden, da bin ich tatsächlich wahrscheinlich fast froh, dass wir in Deutschland davon noch ein bisschen entfernt sind, dass das kommt. Das ist traurig, dass ich das sage, weil ich eigentlich dafür bin, aber halt nicht unter diesen Umständen.
Nicht, wenn es schlecht umgesetzt
ist. Genau.
Ich verstehe das. Ja. Man kann es nicht voraussehen. Also man kann da ja durchaus noch Resthoffnung haben, auch wenn ich der Meinung bin, dass die Hoffnung vielleicht nicht allzu groß ist, dass das vernünftig kommt in Deutschland. Ich bin sehr dafür, dass das vernünftig kommt in Deutschland. Auch nicht ganz uneigennützig. Wer weiß, in welcher Situation ich mich irgendwann mal befinde. Und dann hätte ich gern, dass das klar möglich ist und dass das klar geregelt ist. Aber viel Hoffnung, also ich habe Hoffnung, aber viel habe ich nicht. Und ich würde auch sagen, es sieht jetzt gesellschaftlich ja gerade sehr düster aus, sowieso ganz insgesamt. Und was, sage ich mal, die Stärkung der Einzelnen Unter- und Mittelschicht in Deutschland angeht, sieht es ja noch mal schlimmer aus.
Ja.
Ja, also da kann man nur hoffen, dass man zu den wenigen gehört, die sehr, sehr viel an Kapital mitbringen und an Macht mitbringen und vielleicht im Lotto gewinnen, was weiß ich. Die Aufstiegschancen sind ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen zynisch zu sagen, ja, du musst halt reich sein und dann geht's dir gut. Aber es geht ja in die Richtung. Wenn du nicht reich bist, dann wirst du alleine, eher mal alleine gelassen. Es ist ja, wie gesagt, im europäischen Vergleich jetzt noch nicht so schlimm, aber es geht in die Richtung und Europa geht an vielen Ecken und Enden ja auch in die Richtung.
Ja.
Ja.
Gut. Ja,
da haben wir genau. Ja auch schon wieder einen schönen negativen Schluss. Super.
Ja, wunderschön. Ich glaube, das waren ja auch jetzt schon unsere Fazits, oder?
Ja, ja, also ich hoffe, wie gesagt, dass das noch kommt und ich freue mich über jeden Gesundheitsminister oder jeden Politiker, der sich dafür einsetzt, dass das vernünftig umgesetzt wird in Deutschland. So, man soll ja nicht so negativ sein, man kann ja daran glauben, dass das nochmal passiert.
Ich hoffe, dass wir in unserer Lebenszeit irgendwann noch mal eine progressive Regierung bekommen, die den Menschen in den Vordergrund stellt und nicht das Kapital und dass dann das vernünftig umgesetzt wird.
Genau, da kann man drauf hoffen.
Das würde mich sehr freuen.
Würde mich auch sehr freuen.
Könnte viel Leiden nehmen.
Gut, dann würde ich sagen, möchtest du noch was sagen? Sonst würde ich mich bedanken jetzt an der Stelle für das Thema und die Folge und die Vorbereitung und mich verabschieden von allen Hörern und dir.
Alles klar. Ich danke für die Aufmerksamkeit.